Ich lese den Predigttext aus Hebräer, Kapitel 8, die Verse 1 bis 13. Der entscheidende Punkt bei dem allem ist der: Wir haben einen Hohepriester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel, und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde und nicht von Menschen. Jeder Hohepriester ist ja dazu eingesetzt, Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch der Hohepriester, von dem wir sprechen, etwas haben, was er Gott opfern kann. Nur könnte er hier auf der Erde gar nicht Priester sein, denn hier werden die Opfer von denen dargebracht, die vom Gesetz dazu bestimmt sind. Ihr Dienst vollzieht sich freilich in einem Heiligtum, das nur ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist. Aus diesem Grund erhielt Mose, als er sich an den Bau des heiligen Zeltes machte, die Anweisung: Achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde, ist von unvergleichlich größerer Bedeutung. Jesus ist ja auch der Vermittler eines viel besseren Bundes, der sich auf viel weiter reichende Zusagen stützt. Schließlich hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte. Dass dieser tatsächlich unvollkommen war, macht die Schriftstelle klar, an der berichtet wird, wie Gott sein Volk tadelt. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als der, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. An jenen Bund haben sie sich nicht gehalten, weshalb ich mich von ihnen abgewandt habe, sagte der Herr. Der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren. Keiner mehr zu seinem Bruder sagen: Komm und lerne den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden.
Ich möchte zum Anfang beten und dann sage ich ein paar Sätze zu diesem Text, den wir gerade gehört haben. Herr, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen heute hierher und zusammen, und ich glaube, was uns alle vereinigt und was wir von dir erbitten wollen, ist, dass du uns Momente der Klarheit gibst, Momente der Ruhe, und dass wir verändert hier wieder rausgehen. Und ich bitte dich, dass du uns auch heute etwas von deiner Liebe zeigst und wir durch das, was gesagt wird, auch durch das, was gesungen wird, durch das, was nicht gesagt wird, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst. Danke, dass du hier bist unter uns. Amen. Ich bitte euch zum Anfang mal auf diesen Zettel, der in eurem Heft liegt, zu schauen. Es gibt ein wenig Widerhall. Da steht ein Zitat von Terry Eagleton. Terry Eagleton ist ein britischer, man könnte vielleicht fast sagen, Universalgelehrter, Philosoph. Er hat ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben, das heißt Culture and the Death of God. Und am Anfang dieses Buches, auf der ersten Seite, schreibt er einen sehr interessanten Satz, den ich euch mal mitgebracht habe und übersetzt habe. In einer britischen Umfrage von 2011 sagen 61% dass sie einer Religion angehören, aber nur 29% sagen, dass sie religiös sind. Wahrscheinlich meinen sie damit, dass sie zwar zu einer religiösen Gruppe gehören, aber deswegen nicht sonderlich enthusiastisch sind. Man könnte also lustigerweise festhalten, dass es an der Zeit ist, Religion aufzugeben, sobald sie mit unserem alltäglichen Leben etwas zu tun bekommt. Darin hat sie eine gewisse Nähe zum Alkohol. Diese humorvolle Beobachtung von Eagleton beschreibt Religion als etwas, was nicht gut ist. Und es beschreibt auch so ein weitläufiges Dilemma, was wir alle haben, was wir alle kennen, wenn wir in dieser westlichen Kultur leben. Auf der einen Seite gibt uns Religion auch in Deutschland immer noch Zugehörigkeit, Identität. Von außen betrachtet ist Deutschland ein Land mit christlichen Wurzeln. Auf der anderen Seite wissen wir alle und haben es oft genug gehört und vielleicht auch selber schon gedacht, zu viel Religion, zu viel religiöser Enthusiasmus hat durchaus auch das Potenzial zu zerstören, für Kriege zu sorgen, für Krisen. Aber die Frage ist doch, wie kann ich Zugehörigkeit und Identität erleben, wenn es keine Gefühle in mir auslöst? Wenn ich die Gefühle komplett trenne von dem, was Religion kann, wenn es keine Nähe zu meinem Alltag hat. Religiöser Eifer wird ja so in unserer Kultur häufig als was Rückständiges betrachtet. Das sind die Wilden, die nicht alle Tassen im Schrank haben. Das sind die, die auch an irgendwie noch diese Geister glauben, an den Teufel. So jemand ist gefährlich. Wenn wir religiös sind, dann immer mit der Distanz. Aber niemals mit vollem Enthusiasmus. Religiös zu sein bedeutet, realitätsfern zu sein. Und seht ihr, das ist überhaupt kein neues Thema. Auch die Hebräer, also die, an die dieser Brief gerichtet ist, den wir gerade gehört haben, stellen sich genau die gleiche Frage. Wie viel religiöser Eifer ist genug? Wann kann ich sagen, jetzt habe ich meinen Teil beigetragen? Und lohnt es sich für den Glauben, Nachteile in den Kauf zu nehmen? Der Autor dieses Briefes schreibt an Christen der zweiten Generation, also solche, die den christlichen Glauben vom Hörensagen kennen. Sie leben in einer großen Stadt, die uns nicht bekannt ist, wahrscheinlich Rom. Und wir wissen, dass die Luft dünn wird für sie. Wahrscheinlich wegen Nero, der dabei ist, an die Macht zu kommen und der zu einem der brutalsten Christenverfolger wird. Und sie fragen sich, sind wir religiös genug? Glauben wir genug, dass wir dem Tod ins Auge sehen würden dafür? Und der Autor dieses Briefes gibt uns zwei Gedanken, wie wir damit umgehen können mit dieser Frage. Zum einen spricht er hier über das Ende von Religion und zum anderen über den Beginn einer neuen Beziehung. Und das sind auch die beiden Punkte in meiner Predigt. Das Ende von Religion. Die ersten zwei Verse hier im 8. Kapitel sind sowas wie die Zusammenfassung von allem vorher. Und dann geht es jetzt so ins Eingemachte. Sie leiten uns tiefer in diese Frage hinein, wie real, wie aktuell, wie wirklich ist mein Glaube? Oder mal anders direkt gefragt, ist dein Glaube jetzt und hier, heute, wirklich für dich? Hast du einen Glauben, wo Gott ein reales Gegenüber für dich ist, in diesem Moment? Wer ist dein Gott? Wie begegnest du diesem Gott? Wo ist dieser Gott gerade? Ist er jetzt hier oder ist er woanders? Was stellst du dir vor, wenn du dir Gott vorstellst? Der Schreiber von diesem Brief sagt hier im ersten und zweiten Vers, ist ganz klar, wo Gott ist. Wir haben einen hohen Priester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht, in dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde und nicht von Menschen. Also damals hat das vielleicht irgendwas erklärt, heute erklärt es nicht so viel. Wir können uns das nicht so vorstellen, weil hier Bilder benutzt werden, die wir nicht so richtig verstehen. Welcher Thron, welches Zelt, welcher König, was ist ein hoher Priester? Und wir müssen tatsächlich so ein bisschen tiefer einsteigen, damit wir verstehen, was dieses Bild überhaupt bedeutet, weil es ist tatsächlich radikal. Es verändert alles bis heute. Also, es geht um den Hohenpriester. Der wurde vorher schon mal erwähnt, haben wir jetzt schon in den letzten Wochen öfter drüber gehört. Der ist als Jesus identifiziert. Das ist ein Titel, den Jesus trägt. Der himmlische Thron, das ist der Ort, wo Gott sitzt. Dann gibt es dieses wahre Heiligtum. Das wird hier verglichen mit der Stiftshütte. Das war dieses Zelt, das Zelt, was von Mose und Aaron gebaut wurde oder von ihnen begleitet wurde im Bau. Und damit ich das verstehe, müssen wir so ein bisschen das Rad der Zeit noch etwas zurückdrehen, einige hundert Jahre vor diesem Text. Denn wenn wir dieses Bild betrachten, dann sollten uns eigentlich sofort zwei Dinge auffallen, die hier komisch sind. Also um fair zu sein, mir sind sie auch nicht aufgefallen. Ich brauchte jemanden, der mich darauf hinweist. Aber den Hebräern, also den Lesern von diesen Worten, die sich in den jüdischen Riten auskannten, in den Geschichten auskannten, die wussten sofort Bescheid. Hier stimmt was nicht. Denn es gibt hier zwei Fehler in diesem Bild. Es ist wie so diese Bilderrätsel, die ihr vielleicht kennt. Man hat so zwei gegenüber und man hat so 10 Fehler, die da drin sind. Und so ist es auch mit diesem imaginären Bild. Hier gibt es zwei Fehler, die nicht deckungsgleich sind mit dem Bild, was sie ursprünglich hatten von Glaube, von Religion. Der erste Fehler hat was mit der Ortsangabe zu tun. Das Alte Testament, im Alten Testament war der Arbeitsplatz des Hohenpriesters die Stiftshütte. Später war es dann der Tempel in Jerusalem. Das war von Gott selbst so geregelt worden. Der Priester brachte im Tempel Opfer dar, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und alle Priester und ihre Helfer, die Leviten, stammten aus dem Geschlecht Levi. Sie wurden in ihr Amt hineingeboren. Das war auch so geregelt. Die Könige waren woanders. Die waren im Tempel, nicht im Tempel, die waren im Palast. Und sie stammten aus dem Geschlecht Juda, also David und Salomo und alle danach. Und diese Wege kreuzten sich eigentlich nicht zwischen König und zwischen hohem Priester. Da gab es keine Verbindung. Diese beiden Ämter waren getrennt. Der religiöse Kult und die politische Macht waren voneinander getrennt. Durch den Ort und durch die Erbfolge. Die hatten nichts miteinander zu tun. Wenn hier also davon die Rede ist, dass der hohe Priester den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat, den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel, dann ist das der Fehler, den wir jetzt einkringeln müssten, imaginär, und sagen, das hat nichts damit zu tun, wie dieses Bild mal gedacht war. Und das ist gleichbedeutend mit einer Revolution. Eine andere Sache ist aber auch, wir sind so ein bisschen wie Detektive jetzt vielleicht, eine andere Sache, die wir jetzt entdecken, die stimmt auch nicht mit diesem Bild. Und das hat was mit der Körperhaltung zu tun, interessanterweise. Der hohe Priester wird hier als jemand beschrieben, der sitzt. Also ein hoher Priester saß nicht. Wenn er Pause macht vielleicht. Aber ein hoher Priester, der sitzt, macht seinen Job nicht. Der erfüllt nicht die Aufgabe, die er hat. Das kann man sich ja denken, wenn du opferst, machst du das im Stehen, dann musst du rumlaufen, du musst ein Tier töten, du musst Blut überall hinsprengen, du kannst nicht sitzen dabei. Jeder, der schon mal gegrillt hat, weiß, es grillt sich besser im Stehen. Was bedeutet es also, dass hier der hohe Priester sitzt neben dem Thron Gottes, des Königs? Was hat das zu bedeuten? Nun, was vielleicht wirklich wie ein harmloses Bild erstmal klingt, ist tatsächlich nicht weniger als das Ende von Religion. Gott selbst zeigt uns hier, dass Religion überflüssig ist. Gott schafft Religion ab. Hast du schon mal diesen Gedanken gehabt? Gott schafft Religion ab. Wie komme ich darauf? Denken wir mal kurz nochmal über Religion nach. Also es gibt eine Sache, oder es gibt zwei Sachen mindestens, die alle Religionen gemeinsam haben. Das eine ist, Religionen glauben, es gibt eine Welt hinter dieser Welt, eine unsichtbare Welt. Und das zweite, was sie glauben, ist, zwischen uns und dieser unsichtbaren Welt gibt es eine Trennung. Und diese Trennung versucht Religion zu überwinden. Also wir sind hier, da irgendwo ist Gott oder was auch immer, und zwischen uns gibt es keine Verbindung. Die muss überwunden werden. Und dafür ist Religion da. Das ist das Geschäft der Religion. Und so unterschiedlich wie Religionen sind, so unterschiedlich sind auch die Antworten darauf. Manchmal sind sie auch sehr ähnlich, aber die einen haben ein Buch. Und weil sie das Buch lesen und auswendig können, können sie dadurch die Trennung von Gott überwinden. Für andere sind es Gebete und Rituale, die diese Trennung überwinden. Wieder andere streben nach Bewusstseinserweiterung. Aber egal welcher Religion du folgst, das Setup ist immer das gleiche. Und natürlich gibt es auch noch eine alternative Lösung. Also wenn es diese Gleichung gibt von Mensch, Trennung und Göttlichem, dann kann man natürlich jetzt gehen und Gott einfach aus dieser Gleichung rausstreichen. Da hat man auch kein Problem mehr mit der Trennung. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keine Trennung von Gott. Aber was wäre, wenn die Antwort lautet, dass wir nicht Gott loswerden müssen, sondern Religion, um diese Trennung zu überwinden? Das wäre ein radikaler Gedanke, oder? Ich habe gerade das schon gesagt. Nichts weniger als das schlägt uns dieser Text hier vor. Wir müssen Religion loswerden. Seht ihr, im Alten Testament, habe ich schon gesagt, gab es keine Verbindung zwischen König und Priestern. Die hatten unterschiedliche Aufgaben. Der König war Gottes Repräsentant auf Erden. Das setzt sich durch bis ins Mittelalter und danach. Das war das Verständnis. Der König ist Gottes Repräsentant auf Erden. Der Priester hingegen repräsentierte die Menschen gegenüber Gott. Der umgekehrte Weg. Wenn jetzt also Priester und König hier am gleichen Ort sind, in diesem Bild vom Himmel, dann hat das riesige Auswirkungen auf unser Verständnis von Religion, von Glaube, von Gott. Weil Jesus zur Rechten Gottes sitzt, ist das Opfern ein für alle Mal beendet. Er sitzt, er opfert nicht mehr. Es braucht kein Opfer mehr. Jesus hat alles getan, was getan werden musste. Er beendet jeden Kult, jeden Versuch, diese Trennung zu überwinden. Es gibt keine Trennung mehr zwischen König und Priester, zwischen Mensch und Gott. Religion ist überflüssig geworden. Das Business, den Graben zu überwinden, braucht es nicht mehr, weil es den Graben nicht mehr gibt. Und seht ihr, das ist auch der Grund, warum der christliche Glaube in der Bibel nirgendwo als Religion bezeichnet wird. Im Gegenteil, wenn man mal nachforscht, wie die Christen von den Römern genannt wurden, dann wird uns das überraschen. Römer nannten Christen am Anfang Atheisten, weil sie etwas glaubten, ohne dabei einen Kult auszuüben. Sie opferten nicht, sie hatten keine Priester, sie hatten keinen Tempel. Sie trafen sich zu Hause. Unvorstellbar. Wie kann man seinen Glauben, seine Religion zu Hause ausüben? Irgendwas stimmt mit denen nicht. Und das dachten nicht nur die Römer, das dachten auch die Juden und alle, die die Christen erlebten. Die Römer waren eigentlich sehr tolerant, also wenn man so weit es geht nach ihren Regeln spielte. Aber in Sachen Glaube, egal ob du 5 Götter hattest oder 5000, Hauptsache, du beteiligst dich an der menschlichen Unternehmung, diese Lücke zwischen Mensch und Gott zu überwinden, den Graben zu schließen. Du betest zu deinem Gott, er betet zu seinem Gott, sie betet zu ihrem Gott und wir alle beten den Kaiser an. Das ist das System, was funktioniert. So muss es laufen. Und dann kommen diese Christen mit dieser komischen Nicht-Religion. Das stellt diese ganze Praxis in Frage und sie machen sich verdächtig. Man kann zum Beispiel lesen, auch in diesen Texten über die Christen in den ersten Jahrhunderten, dass von ihnen behauptet wird, dass sie Blut trinken und Menschen essen. In Klammern das Abendmahl. Aber das war auch nur ein Versuch, um irgendwie sie in eine Box zu stecken. Das war keine Anklage. Es war der verzweifelte Versuch, den Christen eine Kulthandlung unterzuschieben, die man noch irgendwie verstehen konnte. Was ist dieses Abendmahl? Vielleicht ist es tatsächlich ein Opfer. Und jetzt kommt Jesus hier und sagt, er bringt uns eine Beziehung, eine echte Beziehung mit einem Gott, der selbst Mensch wird, der sich klein macht, der sich nahbar macht. Jesus kommt und bringt sich selbst als Opfer dar und macht alle anderen Opfer überflüssig. Daran glauben die ersten Christen. Deswegen hören sie auf zu opfern. Sie sind die Ersten. Und daran werden die Hebräer hier erinnert. Und auch wenn wir heute vielleicht dieses Problem gar nicht verstehen können oder nicht mehr diese archaischen Opferriten verstehen können, die Tatsache, dass es keine Lücke, keine Trennung mehr zwischen Mensch und Gott gibt, ist heute genauso radikal wie vor 2000 Jahren. Kein Unterschied. Auch wir müssen Gott nicht mehr durch Rituale, nicht mehr durch Verhalten, durch unseren Enthusiasmus zufriedenstellen und beeindrucken. Stattdessen dürfen wir eine Beziehung zu ihm haben. Und das bringt mich zu dem zweiten Gedanken. Der Beginn einer neuen Beziehung. Diese neue Beziehung zu Gott, der Religion ein für alle Mal abschafft, wird hier als Bund beschrieben, als neuer Bund beschrieben in diesem Text. Dieses Wörtchen Bund ist vielleicht etwas schwer zu verstehen. Was ist ein Bund? Man könnte vielleicht am ehesten noch sagen, ein Bund ist so etwas wie ein Vertrag. Aber eigentlich ist es viel mehr als das. Ein Vertrag an sich ist ja etwas Förmliches. Ein Bund ist aber auf der einen Seite irgendwie förmlich, auf der anderen Seite aber sehr persönlich, sehr intim. Ein Vertrag regelt das Sachliche, aber ein Bund hat eine Beziehung im Mittelpunkt. Und deswegen macht es ja auch Sinn, dass wir in unserer Sprache immer noch vom Ehebund oder vom Bund fürs Leben sprechen. Denn der Unterschied zwischen einem Vertrag, das gibt es mittlerweile ja auch, den Ehevertrag, da werden dann die Erbfolgen und so weiter geregelt oder die, was passiert, wenn man sich scheiden lässt. Aber der Ehebund, im Mittelpunkt des Bundes steht das Eheversprechen, wo ich meinem Partner, meiner Partnerin sage, ich werde dir treu sein in guten und in schlechten Zeiten. Das heißt so viel wie, ich gebe dir einen Vorschub an Liebe, einen Vorschub an Vertrauen. Ich mache mit dir keinen Handel, sondern ich schließe einen Bund mit dir. Und ich bin nicht einfach weg, wenn es mal schwierig wird. Oder wenn du mal die Seite deines Vertrags nicht hältst. Natürlich gibt es auch das. Aber an sich, die Ursprungsidee des Ehebundes ist, dass ich mich verletzlich mache, dass ich mich abhängig mache, dass ich die Kontrolle aufgebe. Das Eheversprechen lautet nicht, ich werde dir treu sein in guten und schlechten Zeiten, wenn du mir auch treu bist. Das habe ich noch nie gehört am Traualtar. Das Erste, was wir also festhalten können, diese Beziehung zu Gott, dieser neue Bund, ist eine Beziehung, die ganz klar sagt, ich liebe dich, ich gebe dir einen Vorschub an Liebe, Vertrauen. Du musst nicht irgendwie einen Vertrag unterzeichnen, du musst nicht opfern. Diesen Graben zwischen uns, den gibt es nicht mehr. Aber es gibt nur hier noch ein paar mehr Dinge zu sagen zu dieser praktischen Bundes-Liebesbeziehung. Und das wird hier in hervorragender Weise in Vers 8 bis 12 getan. Kleiner Fun-Fact, Vers 8 bis 12 ist das längste Zitat aus dem Alten Testament im Neuen Testament. Und oh Wunder, es spricht über die Qualität dieser neuen Beziehung. Gott sagt ursprünglich zu Jeremia, von dem diese Zeilen stammen und der nun hier zitiert wird, der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk von Israel und mit dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen werde. Er wird anders sein als der, den ich mit meinen Vorfahren, mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. An jeden Bund haben sie sich nicht gehalten, weshalb ich mich von ihnen abgewandt habe, sagt der Herr. Der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihren Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren. Keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen. Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Was wir hier lernen, ist, dass dieser erste Bund, den es gab, von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil er war nicht perfekt. Es gab zwar schon Aspekte von so einer Beziehung, von einer Bundesbeziehung, aber es gab immer noch diese Opfer, es gab diesen Opferkult, es musste immer, jede Woche mussten Tiere getötet werden, dafür, dass dieser Bund Bestand hat. Eine Person musste stellvertretend für viele opfern. Es gab keine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Alles war sehr förmlich geregelt. Und wenn die Beziehung persönlich wurde, dann haben diese Leute es meistens mit der Angst zu tun bekommen. Wenn Gott plötzlich irgendwo auftauchte, in einem brennenden Busch oder irgendwo vorbeilief oder in der Gestalt von Engeln kam, dann war erstmal große Angst angesagt, großer Schrecken. Aber genau das ändert sich mit dem neuen Bund. Und es gibt hier eine Vielzahl von Dingen, die sich ändern, aber ich nenne mal drei. Der neue Bund ist intim und nicht formell. Hier heißt es in Vers 11, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen. Egal wie alt du bist, egal welche Bildung du hast, egal aus welchem Land du kommst, egal welche gesellschaftliche Stellung du hast, egal wie lange du schon Teil des Bundes bist, du kannst Gott wirklich kennen, persönlich. Wie geht das? Das haben wir ganz am Anfang dieser Predigtreihe mal gehört. Weil wir Christus kennen. Weil wir in Christus sehen, wie Gott ist. Weil sich Gott zugänglich gemacht hat durch Jesus Christus. Weil er Mensch geworden ist und wir ihn anfassen konnten. Wir ihn begreifen konnten. Also die, die zu der Zeit gelebt haben. Weil wir diesen hohen Priester haben, der uns einen intimen Zugang zu Gott ermöglicht, müssen wir keinen religiösen Handel mehr treiben. Es muss nicht formell mehr geregelt sein. Die Liebe des neuen Bundes ist ohne Kondition. Das Zweite. Der neue Bund ist unmittelbar und macht alle gleich. Ich habe das ja gerade eben schon gelesen. Vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen. Wenn damals in dem alten Bund jemand opfern wollte oder überhaupt in den Tempel gehen wollte, dann war es hilfreich, wenn man ein männlicher Jude war, ohne Krankheiten. Frauen mussten draußen bleiben, Nichtjuden mussten draußen bleiben, Menschen mit bestimmten Krankheiten mussten draußen bleiben. Da gab es dann so Regelungen, wie viel Abstand man haben musste oder in welchem Teil vom Tempel man sein durfte, aber man durfte nicht dorthin, wo die jüdischen gesunden Männer waren. Aber der neue Bund ist anders. Er verbindet mich persönlich mit Gott. Seht ihr, im Grunde wird hier gesagt, hört damit auf, euch Pastoren zu suchen, Heilige zu suchen, Päpste zu suchen, die euch bevätern oder bemuttern, die für euch das religiöse Geschäft verüben. Hört auf, Tempel zu bauen oder in Klammern Kirchen. Hört auf, politischen Einfluss zu nehmen. Man könnte vielleicht sagen, es geht mit dem christlichen Glauben bergab, als sie all die Dinge übernehmen, die die anderen Religionen auch hatten. Als sie anfangen, Gebäude zu bauen, als sie anfangen, irgendwie Riten einzuführen, die für alle erkennbar sind, als sie anfangen, große Kirchen zu bauen. Da geht es inhaltlich zumindest mit dem ursprünglichen Gedanken, wofür die Christen berühmt waren, geht es bergab an diesem Punkt. Was uns dieser Brief hier sagt, ist, dass wir uns auf diese Beziehung besinnen sollen. Jeder von uns kann jetzt und hier diese Beziehung haben. Es braucht mich nicht. Es braucht keinen Vortänzer mehr, der die Brücke zwischen Gott und Menschen baut. Und das macht glücklicherweise meinen Job als Pastor sehr, 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 sehr viel einfacher. Ich werde nicht gebraucht für diese Beziehung, die du mit Gott haben kannst. Und gleichzeitig macht das meinen Job auch schwerer, weil, ich muss ehrlich sein, ich werde immer wieder daran erinnert, dass ich nicht gebraucht werde. Und dass meine menschliche Sehnsucht nach Einfluss und Bedeutung und Macht komplett der Stecker gezogen wird. Das Evangelium befreit uns von jedem Klassendenken, von Hierarchien. Und wir können auch keine Mauer mehr um diese Gemeinschaft hier bauen. Wir können nicht sagen, der ist drin und die ist draußen. Und jede Kultur hat ihre eigenen Mauern. Was damals vielleicht das Geschlecht war und die Gesundheit und die Abstammung, sind heute andere Kulturgrenzen, die wir ziehen. Das Kreuzwehrprojekt muss ein Ort sein, an dem Menschen zusammenkommen, die alle einen gleichberechtigten Zugang zu Gott haben. Wo keiner über dem anderen steht. Wo es keinen Guru gibt und keinen besonders heiligen Vertreter. Aber hier wird noch was Drittes gesagt über diesen Bund. Der neue Bund ist ein Gemeinschaftsbund. Und das klang eben schon an. Hier in Vers 10 heißt es, ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Auf der einen Seite gibt es diesen ganz persönlichen Draht zu Gott, diesen individuellen Zugang, wo die Trennung überwunden ist. Aber auf der anderen Seite wird hier gesagt, dass er ein neues Volk schafft. Eine neue Gemeinschaft. Glaube ist etwas, was in Gemeinschaft passiert und nicht heimlich, individuell, privat. Und in diesem anschaulichen Bild vom König, vom Thron, vom Priester, der daneben sitzt, fehlt etwas. Das Volk. Das Volk und das neue Land, das hier regiert wird. Und immer wenn die Bibel vom Reich Gottes spricht, und das tut sie sehr oft, dann meint sie genau dieses Land und dieses Volk, diese Verbindung. Ein Reich, das jetzt schon seinen Anfang findet. Hier in der Gemeinde, in der Gemeinschaft von Menschen, die Gott individuell begegnet sind und die diese Begegnung miteinander teilen, die sich ermutigen, die sich gegenseitig daran erinnern, dass die Lücke überwunden ist. Ein Ort, und jetzt kommt's, ohne Belehrung, ohne Kleine und Große, mit liebevoller Gemeinschaft. Ein Ort, wo unfertige, komische Leute sitzen und gemeinsam ausprobieren, diesen neuen Bund mit Leben zu füllen. Ich mache zum Schluss jetzt mal zwei sehr praktische Vorschläge für die nächsten Wochen und Monate, wie das aussehen kann. Das Erste, was du dir vornehmen kannst, ist, dass das Kreuzberg-Projekt für dich dieser Ort sein soll. Nicht, weil es die beste Gemeinde ist, nicht, weil es die besten Leiter hat, nein. Als den Ort, wo du etwas investierst, nicht damit du etwas bekommst, sondern weil du an diese Menschen hier glaubst, dass Gott mit diesen unperfekten Menschen, die hier schon sind, sein Reich baut. Nach der Predigt werden wir das Abendmahl feiern und dann gibt es am Ende ein paar Ansagen. Und da werden wir heute, nenne ich drei ganz konkrete Bereiche, wo du mitmachen kannst, um diese Gemeinschaft zu bauen. Wir haben eine neue Aktion gestartet, den Mitmach-Februar haben wir ihn genannt. Und dazu sage ich gleich mehr, wie das dann aussieht. Es gibt aber noch einen zweiten Vorschlag, den ich habe, wo das vielleicht nochmal auf andere Weise ein bisschen praktisch werden kann. Denn vielleicht fragst du dich immer noch, das klingt toll, aber wie ist denn das jetzt mit dieser himmlischen Realität? Ich sehe ja Gott immer noch nicht und dass die Trennung überwunden ist, wo passiert das denn jetzt eigentlich in meinem Leben? Wie komme ich in Kontakt mit diesem Gott? Eine großartige Gelegenheit liegt auf euren Stühlen. Wir starten ein Projekt in der Fastenzeit, das heißt Wir Vier. Und zu diesem Projekt gehört eine 15-minütige Stille pro Tag. Also diese 40 Tage vor Ostern, wir starten Aschermittwoch mit einem gemeinsamen Gottesdienst hier. 40 Tage vor Ostern nimmt man sich 15 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen mehr am Tag Zeit und ist still. Und es klingt komisch. Was hat das mit Gott zu tun, mit meiner Beziehung zu Gott? Aber man nennt diese Zeit auch kontemplative Zeit. Für mich persönlich kann ich sagen, ist diese Zeit, wo ich damit begonnen habe, absolut beziehungsverändernd zu Gott gewesen. Oder es ist immer noch beziehungsverändernd, lebensverändernd. Ich bin nicht wirklich gut darin, das regelmäßig zu machen. Aber sobald ich mich darauf einlasse, passiert immer etwas Wunderbares. Und es ist völlig anders als, also es ist kein Vergleich zu irgendwelchen spirituellen Praktiken oder Meditationsformen, wo ich versuche, durch besonders starke Willenskraft oder besonders starke Konzentration auf mein gutes Ich diese Lücke zu überwinden. Nein. Die tägliche Stille, die wir üben wollen, 40 Tage lang, das ist eine lange Zeit, hat einen anderen Fokus. Und das ist der Fokus auf Gottes Anwesenheit. Dass Gott da ist, dass die Trennung nicht mehr existiert, dass die Trennung durch Jesus Christus am Kreuz überwunden wurde. Und diese Stille führt mir etwas vor Augen, was der ganze Lärm, was die ganze Aktivität, unsere Gottesdienste, unsere Kleingruppen, das ganze Gerede nicht kann. Denn Gott ist ein sanfter Gott, manchmal auch ein leiser Gott. Er ist nicht laut und brutal. Und wir werden ihm begegnen, wenn wir uns Zeit nehmen, ihn bewusst in unseren Alltag zu holen. Diese Stille lässt mich einfach da sitzen. So wie Jesus als Hohepriester einfach da sitzt. Es lässt mich aufhören zu opfern. Die Stille führt uns aus der Mentalität des Tempels aus dieser Dualität von kosmischer Trennung und notwendiger Heiligung in die Realität von Gottes Liebe und Gottes Annahme. Es befreit mich von dem Denken, dass ich etwas tun muss, etwas schaffen muss. Und ich habe vor 2 Wochen an dieser Stelle von der Ruhe-Revolution hier gesprochen, an der wir teilnehmen können. Damals ging es um den wöchentlichen freien Tag, dass ich bewusst einen Tag sage, heute arbeite ich nicht, weil es ist nicht meine Identität, meine Arbeit. Und diese 15 Minuten sind sowas wie eine tägliche Erinnerung daran, dass ich sage, für mich wurde alles getan. Ich muss nichts mehr schaffen. Ich darf einfach sitzen und die Stille und Gott genießen, in seine Gegenwart kommen. Und es ist völlig egal, ob der Abwasch nicht gemacht ist oder die Arbeit noch nicht fertig ist oder, das kann ich jetzt nicht sagen, die Kinder nicht gefüttert, vielleicht ist das wichtiger. Macht das vorher, dann habt ihr auch mehr Stille. Aber ich lade euch ein, bei diesem Projekt mitzumachen. Und es kann sein, dass du von den 40 Tagen vielleicht das an 10 Tagen schaffst. Aber da hast du 10 Tage versucht, diese Realität in dein Leben zu holen, ganz bewusst. Zum Schluss möchte ich ein Zitat vorlesen von Richard Rohr, einem von mir sehr geschätzten Lehrer über die Kontemplation. Und es ist ein bisschen schwer zu verstehen, also in Englisch ist es fast einfacher zu verstehen als in Deutsch, aber weil hier von verschiedenen Versuchungen die Rede ist. Er benutzt dieses Wort Temptation oder Versuchung und beschreibt unterschiedliche Formen der christlichen Annäherung an Gott und was es da für Versuchungen gibt. Und er bezieht sich dabei auf Franz von Assisi. In der franziskanischen Lehre ist die Trennung von der Welt die monastische Versuchung, also die klösterliche Versuchung. Das Asketentum ist die Versuchung der Wüstenväter und Mütter. Also all diese guten Dinge, ja, sind auch gleichzeitig Versuchungen. Die Versuchung der Moralismus und das Zölibat sind die Versuchung der Katholiken. Das Intellektualisieren ist die Seminarversuchung oder die Universitätsversuchung. Und das private Evangelium und der irrtumslose Glaube ist die Versuchung der Protestanten. Aber unsere mit Abstand häufigste Versuchung ist die Zugehörigkeit zur richtigen Gruppe und die Praxis des angemessenen Rituals als Substitut für jede persönliche oder lebensverändernde Begegnung mit dem Heiligen. Wie Franz es geschafft hat, sein Leben lang diese Versuchung zu vermeiden, hat sicher mit seiner spirituellen Genialität zu tun. Er war in der Lage, so zu leben, also ohne dass er eine bestimmte Gruppe bevorzugte, und gleichzeitig zu den Gruppen zu gehören, die er liebte. Franz war kein moderner Individualist. Er wusste, dass es eine Art Basecamp, der einzige Ort ist, wo Glaube, Hoffnung und Mitgefühl auf die Probe gestellt werden. Wir brauchen lebendige Gemeinschaften, um Rechenschaft abzulegen, ehrlich über uns zu sein und im Glauben zu wachsen. Er bringt ja diese Dinge zusammen, das, was uns von Gott trennt, diese Versuchungen, diese Dinge, die wir uns vorstellen, oft nur in unserem Kopf, die so wichtig sind, diese Rituale. Und dann verpassen wir diese Beziehung, diese lebensverändernde persönliche Beziehung zu Gott, diese Liebesbeziehung. Und mir ist es ganz wichtig, dass wenn man das eine jetzt oder das andere probiert, also egal, ob ihr jetzt bei dem Mitmach-Februar aktiv werdet und sagt, diese Gemeinde ist meine Gemeinde, ich möchte hier meine Zeit investieren, mein Geld investieren, ich möchte für die Gemeinde beten, oder ob du bei dieser Fastenaktion mitmachst oder vielleicht sogar beides, wichtig ist, dass wir verstehen, es ist kein Opfer, was wir bringen. Das Mitmachen ist kein Opfer und auch die stille Zeit ist kein Opfer. Jedenfalls nicht Gott gegenüber. Nein, es ist eine Möglichkeit, Religion zu bekämpfen, Religion abzuschaffen und in diese Liebesbeziehung, in diese Bundesbeziehung zu Gott einzutauchen, die er mit uns haben möchte. Und dazu lade ich euch herzlich ein. Amen. Jetzt hören wir das nächste Lied von dir.